Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 29. August 2024. Vielleicht sollten Sie sich auch in Deutschland und in Österreich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Woche für Woche versuchen wir ja, bemühen wir uns, die Welt in unsere Zeitung hineinzuziehen, hineinzuholen, und zwar ohne diesen branchenüblichen Inquisitorenblick, dieses moralisierende Schwarz-Weiß, dieses Bunkerdenken, das mich je länger, desto mehr befremdet. Ich fühle mich da gelegentlich zurückkatapultiert in meine Kindheitstage. Das hat ja auch etwas Schönes, etwas Nostalgisches. Nostalgie ist das Heroin des Alters gewissermaßen. Aber es gab da eben auch ein paar weniger schöne Aspekte, nämlich den Kalten Krieg. Und dieser Kalte Krieg, der ja mittlerweile auch etwas ja vom wehmütigen Wetterleuchten der Vergangenheit umstrahlt ist, dieser Kalte Krieg, der scheint sich da wieder einzunisten in gewissen Journalisten und Politikerköpfen, und die Weltwoche ist sozusagen das Gegenteil des Kalten Kriegs. Wir sind in dem Sinn, ja, man könnte fast sagen, Multikulti, aber im allerbesten Sinne. Keine Angst, meine Damen und Herren, also nicht dieser Multikulturalismus, der uns da die Kriminalität und die Messerattacken ins Land holt. Nein, eine weltoffene, geistige Neugier, glaube ich, muss unsere Zeitung auszeichnen, zeichnet sie auch aus, aber man sollte sich nicht zu sehr selber loben, das müssen Sie dann feststellen. Aber das ist das, was für mich heute am Journalismus so interessant ist, dass man wieder in die Welt hinausgeht, um die Welt auszukundschaften, um die Welt zu erkunden, und bevor man da mit Werturteilen und vor allem auch Verdammungsurteilen sofort aus der Hüfte schießt, muss man doch zuerst einmal versuchen zu verstehen, was da läuft. Und nichts ist ja entlarvender für die heutige Zeit, als der Begriff des Verstehens unter Verdacht geraten ist. Ich bezeichne mich, ich bekenne mich schuldig, ich bin ein Versteher, ich möchte ein Versteher sein, und zwar ein Allesversteher. Das ist interessant, dort wo man gewissermaßen aufhört, nur noch alles aus seiner subjektiven Beschränktheit heraus zu beurteilen. Da wird man nämlich immer nur auf sich selber zurückgeworfen und auf das, was man immer schon wusste. Und das finde ich eben gerade das Interessante am Journalismus, dass man da sozusagen in Galaxien aufbrechen kann, in die man zuvor noch nicht vorgestoßen ist. Und das ist das Bemühen der Weltwoche. Und natürlich würde es uns freuen. Ich glaube, unser Angebot ist auch interessant genug, um jenseits der Landesgrenzen auf Anklang zu stoßen. Ich zeige Ihnen das gleich an der neuen Ausgabe. Da ein großer Report, ein Porträt des Journalisten Glenn Greenwald, Pulitzer-Preisträger, sehr bekannt bei den Edward Snowden-Enthüllungen. Das ist dieser Whistleblower Glenn Greenwald, auch in den Programmen von Tucker Carlson immer wieder dabei. Ein Amerikaner, ein früherer Anwalt in Manhattan und jetzt prominenter Kritiker auch der beiden Regierung, ursprünglich von links kommend. Im Moment hat er eher etwas Applaus von rechts, aber eben ein Nonkonformist, ein unbequemer Geist, und unser Reporter Daniel Rieser hat ihn in Rio de Janeiro getroffen. Journalismus ist Krieg. Sehr interessant, was Glenn Greenwald über die Entwicklung auch der Vereinigten Staaten von Amerika zu sagen hat. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja nicht mehr die USA unter Reagan, die USA vielleicht sogar noch unter Clinton in der Anfangszeit, sondern die USA haben sich ja tatsächlich unter dem Einfluss dieser Woke Bewegung in eine aus meiner Sicht sehr fragwürdige Richtung entwickelt. Auch diese neokonservative Kriegsversessenheit, könnte man fast sagen, dieser Weltbeglückungsfimmel, der sich da ausbreitet, das hat gelegentlich etwas Bedrohliches, und das festzuhalten ist eben nicht eine anti-amerikanische Aussage, wie das eben von diesen Woke Inquisitoren immer wieder dargelegt wird, sondern das ist gewissermaßen patriotische Pflicht hier auch als Schweizer, als Europäer, den amerikanischen Freunden immer wieder mal zu sagen, wo sie vielleicht etwas über die Stränge hauen. Bardo, Deneuve, Fonda, Roger Vadims Leben mit den schönsten Frauen der Welt. Dann haben wir Thilo Sarrazin, hat ein neues Buch geschrieben, Deutschland auf der schiefen Bahn. Deutschland schafft sich ab gewissermaßen schneller, als Sarrazin gedacht hätte. Hochinteressant, wie jetzt auch die deutschen Journalisten allmählich zu realisieren scheinen, dass der von ihnen so oft geschmähte Autor im Grunde immer richtig lag mit seinen Diagnosen. Und sein neues Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber wir haben Auszüge daraus in der Neuen Weltwoche drin. Das neue Buch von Sarrazin möchte nicht nur beim Befund von Missständen stehen bleiben, sondern eben auch Perspektiven der Besserung aufzeigen. Das scheint mir auch wichtig zu sein. Wir haben im Moment sehr viel Negativ-Publicity über Deutschland, sehr viel negative, auch Gräuelnachrichten, Schreckensnachrichten. Sie sind auch besser auf dem Laufenden als ich. Umso wichtiger ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Verzweiflung und Verzagtheit überhaupt nichts bringen. Man muss einfach diese Probleme in den Blick nehmen und dann versuchen, mit den Mitteln, die man hat, sie politisch zu korrigieren. Und ich glaube, ich wage zu hoffen, dass bereits einige dieser Korrekturprozesse im Gang sind. Und sie bewegt sich doch, die politische Bundesrepublik. Also hier ein breites Paket Auslandthemen. Wir haben auch die Flüchtlingslager, die Migrationslager von Giorgia Meloni in Albanien besucht. Urs Gehriger war dort. Und viele weitere Themen, die da in dieser Ausgabe versammelt werden. Dann ebenfalls vielleicht von Interesse für Sie, wir bringen mehrmals im Jahr diese Beilage heraus, Weltwoche Grün. Die widmet sich aus liberaler, marktwirtschaftlicher Sicht, auch wissenschaftlicher Sicht, Umweltthemen. Auch da ohne dieses Untergangspathos, diese Weltuntergangsbegeisterung, die ja den grünen Ansatz zuweilen etwas zu prägen scheint. Nein, auch da lassen wir uns gewissermaßen die gute Laune nicht vertreiben. Wobei natürlich die aufgeklärte gute Laune, nicht die gute Laune, die die Missstände ignoriert, sondern die, die sich eben gut gelaunt auch der Behebung von Missständen zuwendet. Und da lesen Sie viel, was Sie sonst eben nicht lesen können, zum Thema Klima, zum Thema auch technologische Entwicklungen, Kernkraftwerke und so weiter. In der Schweiz übrigens, sehr interessant, hat die Landesregierung gestern beschlossen, das Atomkraftwerkverbot in der Schweiz, diesen Atomstopp zu stoppen, das umzudrehen und wieder den Weg zu ebnen in Richtung Wiedereinstieg in die Kernenergie. Das kann natürlich in der Schweiz die Regierung nicht alleine beschließen, da braucht es noch das Parlament und am Schluss wird es sicherlich einen Volksentscheid geben, aber das ist der Pragmatismus unserer direkten Demokratie und auch das Resultat jener bürgerlichen Wende, die wir bei den letzten Wahlen 2023 erleben konnten. Deutschland hat ja das Pech, dass die jetzige Ampelregierung gewissermaßen das Produkt ist noch dieser, ja, klimabeflügelten Jahre des fremdfinanzierten Leichtsinns, möchte man sagen, der staatsgetriebenen Sorglosigkeit. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und am Schluss dieser Wohlstandsperiode gewissermaßen mit dem letzten Zwick an der Geißel ist ja diese jetzige Regierung noch in die ins Amt geschoben worden. 2021 hatten sie Wahlen. Das war quasi gleich an der Abbruchkante eben dieser grünen Welle und bereits ein halbes Jahr später hätte es vermutlich anders ausgesehen. Und jetzt hat Deutschland eine Regierung, die wie aus der Zeit gefallen scheint, die sehr überfordert scheint und das wird an den Wahlen, man wird das auch am Wochenende sehen, ganz klar korrigiert werden. Ich komme darauf dann noch zu sprechen. Dann eine Meldung, die ich hier einfach nachtragen muss. Ich habe sie auch in der Schweizer Ausgabe gebracht, weil sie für mich einfach die ganze Absurdität der sozialstaatlichen Verwahrlosung in der Europäischen Union auf eine makabre, morbide Art und Weise, aber sehr entlarvende Art und Weise zum Ausdruck bringt. Jedenfalls berichtet das mit gutem Gespür die Schweizer Tageszeitung Blick, gewissermaßen das Pendant zur Bildzeitung. Italiener fror seine Mutter ein. Eine 78-jährige Verstorbene, offensichtlich während der Corona-Pandemie an natürlichen Todesursachen verstorbene Frau, ist von ihrem Sohn eingefroren worden mit einem klaren Motiv. Der Sohn wollte die Rente der Mutter weiter kassieren. Also auf keinen Fall zugeben, dass die Mutter gestorben ist, sondern man friert sie ein, versteckt sie irgendwo in der Tiefkühltruhe, um dann weiter zu kassieren die Vergütungen, die Vergünstigungen, die Gelder des Sozialstaats. Ich meine, das ist unglaublich, das ist das Anreizsystem des Sozialstaats in Italien. Gab übrigens mal einen vergleichbaren Fall in Frankreich vor ein paar Jahren. Da hat auch ein Sohn seine Mutter, ich glaube nicht eingefroren, sondern im Garten verscharrt, auch um die Rente weiter zu kassieren. Das sind morbide, ja, nekrophile Fehlentwicklungen gewissermaßen des Sozialstaats. Mögen Sie da einigen Leuten die Augen öffnen, wie jetzt eben auch diese fürchterlichen Verbrechen, die wir ja zum Teil fast täglich, diese Messerattacken, die wir da zu gewärtigen haben, die ja hoffentlich, und das ist das einzig Gute, was man darüber sagen kann, die nun hoffentlich dazu führen, dass in der Politik die Weichen neu gestellt werden. Ich komme dann gleich darauf bei den Nachrichten des heutigen Tages. Interessant und auch erwähnenswert habe ich in der Financial Times gesehen, Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, hat in einem Brief und ich glaube auch schon in Interviews sich sehr kritisch geäußert und auch selbstkritisch geäußert, dass während der Corona-Zeit der Druck, vor allem der Biden-Regierung, auf Facebook so groß war und sehr groß war, die Meldungen zu zensieren und hier bestimmte Narrative nach vorne zu bringen. Es hat ja auch andere Aussagen schon gegeben im Zusammenhang mit den letzten Wahlen in den Vereinigten Staaten, als diese Geschichte um den Präsidentensohn Hunter Biden von den sozialen Medien unterdrückt wurde und die Zeitungen, die das trotzdem veröffentlicht haben, wurden dann verleumdet. Also ein Beweis dafür, wie eben die Öffentlichkeit auch die Meinungsbildung in den Vereinigten Staaten von Amerika mittlerweile manipuliert ist. Man muss ja nicht so weit gehen wie Ex-Präsident Donald Trump und vielleicht bald Präsident Donald Trump, bald wieder Präsident Donald Trump, dass man sagt, das sei alles Wahlbetrug im ganz großen Stil gewesen, aber dass es bei diesen letzten US-Wahlen betrügerische Machenschaften gegeben hat, dass da die öffentliche Meinung, dass die Medien auf Druck der Regierung zensiert haben, das sind sehr beunruhigende Entwicklungen im Land der Freiheit und der Demokratie. Das heißt, wenn man heute sich kritisch äußert gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, ist das eben nicht, wie vielleicht früher, Ausfluss von Anti-Amerikanismus, sondern das kommt zumindest bei mir auch aus der rechten Sorge heraus, dass diese USA, die ja ein wichtiges, ein großartiges Land sind, dass dort eben Entwicklungen stattfinden, die uns nicht gefallen können. Und da ist es dann falsch, sich zurückzunehmen. Und wenn ich da in die deutsche oder in die französische Politik sehe, diesen Unsinn zum Teil auch noch mitzumachen, was da jetzt ausgebrütet wird von neokonservativen Kreuzzugskreisen, möchte man sagen, dann ist das nicht gut, weil das ist nicht im Interesse auch Europas und im Interesse der europäischen Länder, zumindest nicht nach meinem Verständnis. Also hier Amerika im Griff dieser Woke Philosophie dieses neuen politisch korrekten Frömmlertums, das sich da mit militanter, rabiater Intoleranz auch ausbreitet. Und auch da muss man immer wieder festhalten, dass eben auch die sogenannten Nicht-Woken, die Konservativen, die sind eben zum Teil auch woke, die sind eben auch politically correct. Und wenn ich woke sage, dann meine ich damit eine Haltung, wo man jeden Konflikt letztlich zu einem Kreuzzug hochstemmt, hochstilisiert. Also, dass man sich weigert, pragmatisch zu denken, sondern alles eben in diesen Schablonen von Gut und Böse, von Freund und Feind einzusortieren. Das ist woke und das machen eben leider auch Zeitungen, bürgerliche Zeitungen, beobachte das sogar in einer neuen Zürcher Zeitung, diese Mentalität, gerade wenn Sie die Russland-Berichterstattung anschauen. Natürlich, man soll das alles kritisieren, was da der Kreml gemacht hat und das ist ja völlig legitim, aber hier dieses alles überdröhnende Narrativ, dass wir da in einer Art existenziellen biblischen Auseinandersetzung stehen, gegen das Böse in Moskau, gegen das wir nun unsere Freiheit und unsere Zivilisation zu verteidigen hätten, meine Damen und Herren. Das ist eben woke, das ist diese Kreuzzugsmentalität, die sehr gefährlich ist. Und ein Teil davon, leider im Sprachgebrauch, sieht man das auch in deutschen Zeitungen. Ich habe mir hier herausgestrichen, die Frankfurter Allgemeine von gestern. Da wird über Wähler in Thüringen und Sachsen so geschrieben, das sind die Demokratieverächter und Diktatorenfreunde. Das ist dieser Wortgebrauch. Einfach weil man eine andere Meinung hat, ist man ein Diktatorenfreund oder ein Demokratieverächter. Wer so schreibt, meine Damen und Herren, verachtet die Demokratie, ist selber ein Demokratieverächter, weil er eben die Bevölkerung verachtet, weil er die Wähler verachtet, die das Rückgrat, die Grundlage bilden jeder Demokratie. Und das ist eben eine Überheblichkeit, eben diese peitschenknallende Herrenreiterallüre, die wir leider allzu oft in deutschen, leider auch in Schweizer Medien beobachten können. In Schweizer Medien zum Beispiel wird alles nachgeplappert, was die Deutschen schreiben. Da lese ich zum Beispiel heute im Tagesanzeiger, die liberale Demokratie ist verletzlicher, als sie denkt. Was meinen Sie, in welchem Zusammenhang steht dieser Zwischentitel? Klar, Wahlen in Sachsen und Thüringen. Wenn die AfD gewählt würde, ist die Demokratie gefährdet. Also wenn eine demokratisch legitimierte Partei demokratisch gewählt wird, und zwar eine Partei, die nicht die Diktatur, sondern die direkte Demokratie einführen möchte, dann ist nach Auffassung dieser Journalisten die Demokratie gefährdet. Meine Damen und Herren, wenn Sie die direkte Demokratie einführen wollen, dann gefährden Sie nicht die Demokratie, sondern Sie verwirklichen die Demokratie. Hier hat man sich doch eine Denkschablone, eine Sprachschablone aufschwatzen lassen, von der man jetzt nicht mehr loskommt. Nun zu den Nachrichten des Tages. Scholz kündigt Gespräche mit der Union an, das Thema Asyl, das Thema Kriminalitätsbekämpfung natürlich jetzt ganz oben auf der Agenda, sicherlich auch aus wahlkampftechnischen Gründen, aber das spielt gar nicht so eine Rolle, denn der Opportunismus der Politik, man mag ihn beklagen, aber mir ist eine opportunistische Politik lieber, also eine Politik, die von einer schlechten Politik zu einer besseren sich opportunistisch wendet, als eine Politik, die stur, konsequent, konsistent am Schlechten und am Falschen festhält. Also Opportunismus ist auch eine Stärke in der Politik. Diese windelweiche Wendigkeit, die da zum Teil sichtbar wird. Natürlich ist das nicht sonderlich glaubwürdig, aber wenn es dann am Schluss passiert und wenn man tatsächlich die Besserungen macht, ist es eine gute Sache. In Österreich übrigens jetzt auch das Asylthema ganz groß, in der Schweiz ebenfalls. Solingen gibt schon zu reden. Und in der Schweiz kann ich Ihnen sagen, wir haben noch mehr Zuwanderung gehabt pro Kopf der Bevölkerung als Deutschland. Wir haben vermutlich noch viel mehr Gefährder ins Land hineinkommen lassen. Und das ist pures Glück, dass die Schweiz bisher verschont geblieben ist von solchen Gräueltaten. Und jetzt wird das natürlich jenen politischen Kräften Auftrieb geben, die hier auf Lösungen drängen. Und wenn sich eben eine CDU bewegt, jetzt in Deutschland, dann hat das eben auch mit einer AfD zu tun, die gegen erheblichen Widerstand hier immer wieder auf dieses Thema gedrängt hat. Das heißt, wenn die Opposition eben tatsächlich ein Thema konsequent besetzt, dann kann der Mainstream auf kurz oder lang, wenn es sich um ein relevantes, wichtiges Thema handelt, das nicht einfach in den Wind schlagen. Also hier scheint sich etwas zu bewegen. Natürlich kommt da etwas heraus am Schluss. Wird die deutsche Regierung, wird diese Ampel überhaupt noch handlungsfähig bleiben? Meint es Merz ernst? All diese Fragen kann man sich stellen. Aber ich persönlich empfinde es als etwas Positives. Ich nehme das als erfreulich wahr, was jetzt in Deutschland passiert. Das ist ein Durchbruch zur Wirklichkeit. Auch die sich häufenden Artikel über die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, das ist auch lange etwas tabuisiert gewesen, man hat nicht so richtig darüber geredet. Ja, die Wirtschaft, sie geht jetzt auf die AfD los, auf das BSW, aber es melden sich jetzt auch immer mehr Wirtschaftsvertreter zu Wort, die den Mut aufbringen, den Mainstream, die Ampelregierung zu kritisieren und hier entsprechend auch Akzente zu setzen. Einen schönen Artikel habe ich gelesen, beziehungsweise ein schönes Bild gesehen über Thüringen. Thüringen ist ja jetzt eben Schauplatz dieser Wahlen. Da wird sehr viel hineinprojiziert. Und alle Thüringer, die ich kenne, es leben auch einige in der Schweiz, die sagen mir immer, Thüringen sei sozusagen die Mitte der Mitte Deutschlands, ein zutiefst, ja, bodenständiges Bundesland und eben nicht Extremismus, anfällig, sondern ja, fast etwas schweizerisch in seiner Ausprägung. Ich als Nicht-Thüringer und nur als sehr gelegentlicher Gast in Thüringen kann das nicht beurteilen, aber auch mir fällt, und ich habe das hier ja auch schon oft gesagt, eben diese abfällige, diese Routine der Abfälligkeit, die macht auch mir zu schaffen, die gibt auch mir zu denken. Übrigens hat sich Björn Höcke, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, von einem Duell, von einem Wahlkampfduell NTV im Fernsehen abgemeldet. Es heißt aus gesundheitlichen Gründen oder andere Akzente in der Agenda. Da ist ja jetzt der große Wahlkampf Finish danach am Samstag mit Weidel tritt er auf in Erfurt. Und hier also sehr viel Aufmerksamkeit natürlich auf diesem Thema. Merz stößt an die Grenzen des Asylrechts. Ja, diese Debatte wird jetzt intensiv geführt. Braucht es neue Gesetze? Meines Erachtens braucht es keine neuen Asylgesetze. Deutschland hat ein trennscharfes Asylrecht. Man muss es einfach umsetzen. Und Asyl heißt Asyl für an Leib und Leben bedrohte Menschen aufgrund von unentrinnbaren persönlichen Eigenschaften. Das ist ein Bruchteil jener Leute, die in Deutschland sich aufhalten unter dem Titel Asyl. Das sind 1% vielleicht, ganz wenige wirkliche asylberechtigte Flüchtlinge im klassischen Sinn des Begriffs. Und da findet einfach eine Ausweitung dieses Begriffs statt. Das ist das große Problem. Also Asyl für jene, die aufgrund unentrinnbarer persönlichen Eigenschaften an Leib und Leben bedroht sind. Da können sie Schutz den Kriegsversehrten, den Kriegsflüchtlingen, können sie gewähren. Schutz auf Zeit, solange der Krieg dauert oder solange es nicht möglich ist, ins Land zurückzukehren oder in bestimmte Gebiete des Heimatlandes. Das muss aber nicht notwendigerweise in Deutschland oder in der Schweiz passieren. Sie können sich auch an UNO-Flüchtlingslagern, an kriegsversehrten Lagern beteiligen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Und die größte Gruppe, die ja nach Deutschland gekommen sind, das sind die, die das Asylrecht missbrauchen, weil sie eben die Behörden tolerieren. Das sind die Wirtschaftsflüchtlinge, die Kriminaltouristen. Die dürfen sie nicht ins Land lassen. Wenn sie nur eine Familie hätten, die aus Afrika, aus dem Nahen Osten sich nach Deutschland verschieben würde und dort einen Asyltitel sich erschwindelte, wäre es kein Problem. Aber in diesem Ausmaß, mit diesen Anreizen, geht das einfach nicht. Also sie haben ein funktionierendes Asylrecht aus meiner Sicht, aber es fehlt der Wille der Politik, das durchzusetzen, und es fehlt auch der Wille der Medien, hier dieses Asylrecht aufrecht zu erhalten. Und die Leute, die den Missbrauch des Asylrechts kritisieren, das sind nicht die Asylgegner, meine Damen und Herren, sondern das sind die, die sich für die Erhaltung des Asylrechts einsetzen. Denn wenn man diese Verwahrlosung, diese Verluderung des Asylrechts einfach zulässt, ja, dann macht man sich mitschuldig daran, dass die Leute irgendwann kein Verständnis mehr haben und das ganze Asylrecht und die Asyltradition insgesamt dann in Frage stellen wollen. Und das höre ich jetzt zum Teil auch in der Politik, dass man sagt, ja, wir brauchen ganz neue Gesetze. Das ist für mich jetzt etwas populistisch, was da zum Teil aus den Mainstream-Gefilden zu hören ist. Sie haben meines Erachtens ein funktionierendes Recht, aber eben nicht den Willen, das umzusetzen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, jetzt etwas rasch bin ich da am Ende meiner Sendung schon angelangt. Da die wichtigsten Nachrichten haben wir zusammengefasst. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen am Freitag. Da wird dann auch die Vorschau auf ein nächstes Highlight vom Wochenende zu gewärtigen sein. Ganz herzlichen Dank, Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald.